Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, der Podcast rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Die Interviews zur SideCity 2025. Und hier ist Christian Stahlberg.
Und das ist Teil 2 unseres großen SideCity-Finales. Im ersten Teil haben wir schon viele Highlights, Eindrücke und Entwicklungen besprochen. Jetzt geht's weiter. Wieder mit Eindrücken von der Messe und den Produkten, mit Ergänzungen, die erst im Nachgang deutlich wurden und mit euren Reaktionen und Rückfragen. Auch diesmal gilt, es wird nicht nur sachlich, ich teile weiterhin meine Einschätzungen, offen, ehrlich und mit Blick auf den Anwender. Schön, dass ihr auch den zweiten Teil eingeschaltet habt. Ja, da fällt mir noch ein, weil ich am Anfang immer sage, mit euren Rückmeldungen und Fragen, ich sage nicht bei jeder kleinen Randnotiz oder Frage dazu, von wem die gestellt wurde. Ich denke mal, in diesen beiden Episoden sind schon so 10, 12 Hörerfragen und Rückmeldungen auf alle Fälle mitverarbeitet, auch wenn sie nicht immer namentlich kenntlich gemacht sind. Werfen wir jetzt aber einen Blick aufs Inhaltsverzeichnis. Was ist in Episode 2 noch offen? Das gibt euch wieder die Möglichkeit, jetzt schon einen kurzen Überblick zu bekommen und dann gegebenenfalls das entsprechende Kapitel, sofern das eure App oder euer Daisy Player unterstützt, direkt anzuspringen. Sechstens, Mobilität und Navigation, Blindenstöcke. Siebtens, klassische Hinderniswarner auf Laser-, Ultraschall- oder Radarbasis. Achtens, Hinderniswarnung und Mobilitätshilfen mit Kameratechnik. 9. Braillezeilen, 10. Braille-Lernen, Braille-Flächendisplays, 11. nicht auf der Messe vertretenes und 12. Schlussworte. 6. Mobilität und Navigation, Blindenstöcke. In dieser Rubrik kümmern wir uns um Hilfsmittel für Mobilität, allerdings nicht die Hinderniswarner und smarten Brillen, dazu gibt es extra Überschriften. Hier möchte ich erstmal über den FeelSpace Navigürtel sprechen. Da kam mal eine Frage von Hörerin Vicky, die wollte wissen, ob der Kompass gestört wird, wenn in der Nähe der Steuerungsbox für den Navigürtel ein iPhone hängt. Es gibt ja heute immer mehr Anwendungen, wie zum Beispiel diese Smart Eyes oder Visionary Steps, bei denen man das iPhone auf der Brust tragen muss und der Navigürtel lässt sich gerne einmal verwirren, wenn die Elektronik nahe an anderen elektronischen Geräten oder Magneten getragen wird. Dazu hat mir Jula Wache von FeelSpace geantwortet, die Lösungen, die es notwendig machen, das iPhone nah am Bauch zu tragen, wollen in den meisten Fällen, dass das Handy maximal bis zum Bauchnabel hängt, eher noch weiter oben. Somit ist gewährleistet, dass das Handy relativ stabil hängt und nicht bei Bewegungen baumelt. Wenn eine stabile Lage besonders wichtig ist, wird sogar eine Halterung vorgesehen. Der Gürtel selbst wird auf Bauchnabelhöhe getragen, so dass das Bedienelement immer unterhalb des Bauchnabels ist. Damit ist das Bedienelement des Gürtels quasi immer mindestens 3 cm oder mehr unterhalb des Handys in den allermeisten Trageformen. Das reicht aus, damit es keine Störungen gibt. Bisher traten auch nur dann Störungen durch das Handy auf, wenn es sich zum Beispiel in der rechten Jackentasche direkt parallel zum Bedienelement darunter befunden hat. Bei normalen Tagesszenarien sollte es also zu keinen Problemen kommen. Jo, eine ausführliche Antwort, vielen Dank dafür. Wir haben im Interview auch noch vergessen, dass der neue Gürtel jetzt auch über eine Schlaufe verfügt. Damit kann man ihn zum Beispiel an einer Garderobe aufhängen. Außerdem habe ich noch in Erfahrung gebracht, dass der Gürtel mit dem neuen USB-basierten Bedienelement ab Herbst serienmäßig ausgeliefert werden soll. Kommen wir zum Stellar Track. Hier gab es ein ausführliches Interview auch im Part, wo es um Humanware ging. Hier habe ich ihn ja darauf angesprochen, wie das denn ist mit der Auswahl der Städte. Das ist zum Beispiel in Frankreich sehr kompliziert, weil man immer wissen muss, in welchem Departement sich der Ort, zu dem man möchte, befindet. Und der Alexander hat das ja in seinem Testbericht auch sehr schön demonstriert, dass sehr viele Eigennamen von Orten manchmal sehr seltsam ausgesprochen werden. Mitunter gibt es dann auch die italienische, rumänische oder sonstige Aussprache. Der Gesprächspartner Nigel Evans von Humanware hat nochmal deutlich gemacht, dass es offenbar am Kartenmaterial liegt. Es gibt heute kaum noch Offline-Karten, die nicht auf das Internet zurückgreifen müssen und auch Fußwege beinhalten. Es klang so, als ob man sich bei Humanware dem Problem mit den falsch ausgesprochenen Orten und der manchmal schwierigen Ortseingabe durchaus bewusst ist, aber leider keine wirkliche Lösung dazu weiß. Interessant auf jeden Fall auch noch das letzte Update, so dass man jetzt auch Hörbücher abspielen kann. Allerdings, auch das ist eine halbe Sache, zumindest im Vergleich zum Victor Reader Track, denn diese Hörbuchabspielfunktion beschränkt sich rein auf Textdateien, die dann mit der Text-to-Speech-Sprachausgabe vorgelesen werden. Schade, schade, was ich so mitbekommen habe, war der Victor Reader Track doch sehr beliebt und ja, so ein bisschen Hörbuchabspielfunktionen und so weiter, das wäre sicherlich auch im Stellar Track ganz nett. Andererseits setzt er eben mit seiner Kamera und seinen OCR-Texterkennungsfunktionen und jetzt ja auch neuerdings der Möglichkeit, sich über eine Straße, über eine Ampel leiten zu lassen, setzt er ganz andere Schwerpunkte als das Vorgängergerät. Wenn ihr übrigens keinen Stellar Track euer eigen nennt, ich gehe mal davon aus, dass es die meisten sind, aber ein iPhone zur Hand habt, dann sei an dieser Stelle mal auf die App Ampelpilot verwiesen. Ampelpilot in einem Wort geschrieben. Mit der kann man sich nämlich auch anzeigen lassen, ob eine Ampel rot oder grün ist. Aber ich gehe auf Nummer sicher und weise hier natürlich darauf hin, man muss immer noch seine Sinne beisammen haben. Mir ist es noch nie passiert, dass diese App etwas Falsches angezeigt hat und ich habe sie bestimmt schon 100 Mal verwendet. Aber trotzdem, also es ist eben doch auch KI wieder hier im Hintergrund und man sollte nicht drüber gehen, wenn die App sagt, es ist grün und man hört schon von links, dass der Verkehr noch rollt und irgendwelche Fahrzeuge auf die Kreuzung zurasen. Dennoch, so als zusätzliche Möglichkeit und Querungshilfe kann man es an Kreuzungen ohne blinden Ampeln gut einsetzen. Kommen wir noch zu Ashirase. Ja, so spricht man das Ganze ja aus. Es war diese Firma aus Japan, die ein Navi sozusagen in den Schuh integriert. Und Gott sei Dank muss man sagen, man braucht nicht wie beim Gerät von Tech Innovation ein extra Schuhmodell mit extra Fach und so weiter. Man kann hier ganz normale Schuhe verwenden. Ob es auch mit High Heels und so weiter geht, meine Damen, weiß ich nicht. Ich habe meine hochhackigen Schuhe dieses Mal ausnahmsweise zu Hause gelassen und sie nicht mit auf die Side City genommen. Am Stand von Ashirase war jedenfalls immer sehr, sehr viel los und man hat schon den Eindruck gehabt, ja, also das ist jetzt das Gadget, das am meisten Aufmerksamkeit auf der Side City auf sich zieht. Ich fand es spannend, das mal auszuprobieren. Die Frage ist aber natürlich, wie sich das Ganze in der Praxis tatsächlich schlagen wird. Denn in der Messehalle gab es nur einen Demo-Modus, das heißt, die Mitarbeiterin stand mit einer App hinter einem und hat dann halt diese verschiedenen Navigations- und Vibrationsmuster ausgelöst. Wie das Ganze dann außerhalb der Messehalle mit GPS und so weiter wirklich draußen im harten Einsatz funktioniert, das ist immer noch die große Frage. Hier auf jeden Fall interessant, dass es ja anscheinend noch ergänzende Sensoren gibt, sich das System also nicht allein auf GPS verlässt, sondern auch so Sachen wie Schrittweite und Bewegung mit registriert. Ich hatte mich übrigens auch gefragt, warum man so ein Gerät unbedingt an den Füßen tragen muss. Es wäre ja auch denkbar, Vibrationshinweise über Armbänder an den Handgelenken zu geben. Da gibt es ja wohl aus Frankreich das System von N-Vibes. Habe ich selbst auch noch nicht gesehen. Aber jetzt ist natürlich klar geworden, klar, durch diese Vibrationspunkte an den Zehen und an der Ferse und durch die Schrittmessung hat es dann eben doch seine gewissen Gründe höchstwahrscheinlich, warum das Ganze im Schuh montiert wird. Manche hatten auch mal in WhatsApp-Gruppen und so weiter geäußert, dass das Gerät womöglich seltsam aussieht und sie hatten Angst, dass man damit unter Sehenden auffällt. Das tut es aber aus meiner Sicht nicht, denn das, was über den Schuh hinausschaut an der Zunge, das ist wirklich nicht sehr viel größer als ein 2-Euro-Stück. Das dürfte vielen in Sehen gar nicht auffallen. Es ist also bei weitem nicht so hässlich wie dieser dicke metallische Kasten, den die InnoMake-Schuhe von Tech Innovation hatten. Dann komme ich noch kurz auf ein Gerät, das es leider nicht auf der Side City zu sehen gab, dafür auf vielen, vielen anderen Ausstellungen weltweit. Habe auch schon mal die Firma angeschrieben und sie werden es sich überlegen, ob sie nächstes Jahr mal nach Frankfurt kommen. Es geht um das Produkt Glide von Glidance, Glide G-L-I-D-E geschrieben. Ein Unternehmen möchte eine Art, wie schaut das aus? Fast wie so ein Einkaufsroller, nur dass man ihn nicht hinter sich zieht, sondern vor sich herschiebt. Das Gerät verfügt über verschiedene Sensoren, die verbaut sind, einen Handgriff und hat unten auf dem Boden zwei Räder, links und rechts. Die beiden Räder bewegen sich mit, wenn man es schiebt, beziehungsweise können auch individuell bremsen. Und wenn man jetzt dann zum Beispiel das linke Rad abbremst elektronisch, dann macht dieses Gefährt eine Drehung nach links. Gleiches umgekehrt, wird rechts gebremst, gibt es eine Kurve nach rechts. Und Glidance verspricht nun, dass auf Basis der ganzen Daten, die da drin ausgewertet werden, man zum Beispiel sicher um Menschenmengen herumlaufen kann oder auch ansonsten in freier Wildbahn sozusagen gut seinen Weg damit finden kann. Finde ich insofern interessant, weil eben dieser zweite Kanal, ich muss irgendwas mit Vibrationen und Sprachansagen auswerten, entfällt. Man hält sich an diesem Ding fest, schiebt das vor sich hin und naja, wenn alles funktioniert, muss man dem Ding nur hinterher dackeln, wie man in Bayern so schön sagt. Ja, ich habe mich jetzt nicht so im Detail damit beschäftigt, aber wie gesagt, schon allein, dass man hier dann dieses Thema Sprachansagen, Vibrationen, Gepiepe und sonst was umgehen kann, macht es für mich schon mal erstmal spannend. Allerdings natürlich auch ganz klar, das Teil wird wahrscheinlich nicht günstig sein und man hat halt doch immer ein gewisses Ding mit dabei, dass man auch die Treppen rauf und runter schleppen muss und auch nicht schnell mal irgendwo hin verstaut hat, denn so klein wie ein Blindenstock kann man es bestimmt nicht zusammenfalten. Glidance jedenfalls, ich hoffe, wir werden es irgendwann auch mal in Deutschland testen können. Kommen wir noch zu den Blindenstöcken. Hier hatten wir ein langes Interview wieder mit Tobi Stuntebeck von IU. In dem Interview ging es unter anderem auch darum, dass man den IO nach 2 Jahren nicht mehr reparieren können soll. Das Ganze sei weitgehend ausgeschlossen durch Vorgaben der Medizinproduktrichtlinien und so weiter. Die Stöcke der Firma Widecane, die IO-Stöcke also, dürften auch die einzigen sein, bei denen das Herstellungsdatum am Stock direkt mit notiert ist. Ich wollte das nur ein bisschen näher wissen, was sagt die Medizinproduktrichtlinie tatsächlich aus und wie verhält sich das generell mit der Reparatur von Blindenstöcken? Und Fakt ist wohl, dass die Medizinproduktrichtlinie nicht direkt vorschreibt, dass Reparaturen nach 2 Jahren verboten sind. Aber die Richtlinie verlangt, dass das Produkt auch nach einer Reparatur weiterhin alle Sicherheitsanforderungen erfüllt. Wie das erreicht wird, liegt bei jedem Hersteller selbst. Manche gehen auf Nummer sicher und sagen, nach 2 Jahren keine Reparatur, lieber voller Ersatz. Andere Hersteller sehen es ein bisschen pragmatischer. Die unterschiedliche Sichtweise liegt vielleicht auch daran, dass man einen Stock nicht wie ein elektronisches Gerät nach Betriebsstunden beurteilen kann. Der eine nutzt seinen Stock täglich, der andere nur ab und zu, der eine läuft häufiger gegen Hindernisse, der andere ist vorwiegend auf glatten Fliesenböden und so weiter unterwegs. Allein das Alter sagt nicht unbedingt aus, wie haltbar ein Stock ist. Es gibt also unterschiedliche Herangehensweisen. Die Krankenkassen sagen auf jeden Fall, dass man alle 2 Jahre einen neuen Stock bekommt. Das ist allerdings nur ein Richtwert und keine starre Grenze, denn auch ein neuer Stock kann, wenn jemand ungünstig draufsteigt, auch schon nach wenigen Tagen oder Wochen kaputt gehen und da helfen 2 Jahre auch nichts. Ich denke, die ganzen Details sind nicht weiter wichtig, aber eine Sache schon, egal welchen Stock ihr habt, prüft regelmäßig, ob der Gummizug noch in Ordnung ist. Wenn da schon irgendwelche Fransen raushängen, dann wird es höchste Zeit, den zu tauschen. Auf Reisen empfehle ich auch immer, einen zweiten Ersatzstock mitzunehmen. Das kann ganz leicht mal passieren, dass ein Stock verbiegt, verloren geht oder der Gummizug reißt. Außerdem wichtig, die allermeisten Stöcke sind mit einer reflektierenden Folie beklebt und die sollte man alle paar Jahre mal austauschen. Das dient nämlich insbesondere in der dunklen Jahreszeit sehr stark der Sicherheit. All das kostet entweder gar nichts, wenn es über die Krankenkasse läuft, oder auch wenn es selber zahlen müsst, nur sehr wenig. Das sollte euch eure Sicherheit wert sein. Gegebenenfalls könnt ihr auch euren O&M-Trainer vor Ort einmal darauf ansprechen. Der hat das ja auch sofort im Blick, ob euer Stock noch verkehrssicher ist oder nicht. Zum Thema Stöcke außerdem noch. Ich war am Stand von Ambutech aus Kanada. Das sind ja die mit der Pathfinder-Spitze. Eine Spitze, die senkrecht in der Mitte nochmal in 2 Hälften geteilt ist. Und somit kann man bei der Vorwärtsbewegung auch etwas schneller unterwegs sein, weil die dann nicht am Boden schleift, sondern mitrollt. Diese Spitze soll es demnächst auch mit einem 8 mm Schraubgewinde geben. Man kann sie dann also in Zukunft auch auf Stöcken von zum Beispiel kommende montieren. Ein Hörer hatte sich noch erkundigt, dass es jetzt auch eine Version 2.0 der Pathfinder-Spitze geben soll. Dazu konnte ich allerdings nichts herausfinden, auch die Händler in Deutschland haben davon noch nichts gehört. Ja, apropos kommende, hier war ja letztes Jahr mal die Rede davon, dass ein Stock mit Stoßdämpfern erscheinen sollte. Auch dazu gab es eine Hörerfrage und ich habe mich im Vorfeld und auf der Messe erkundigt. Dazu gibt es aber leider noch nichts Neues. Insgesamt muss man zum Thema Stöcke festhalten, dass die Vielfalt groß ist. Wir haben einerseits den Io und um das mal so ein bisschen mit Autos zu vergleichen, das ist, würde ich sagen, der Sportwagen, weil er sehr leicht, hochwertig und, wenn man ihn nutzt, wendig ist. Wir haben die kommende Stöcke, die würde ich jetzt einfach mal als VW Golf bezeichnen, weil sie sehr solide verarbeitet sind, sehr langlebig sind auch und sie passen halt auch in jede Parklücke. Wenn man sie zusammenfaltet, dann passen sie auch überall hinein. Ja, und dann haben wir noch zum Beispiel die Stöcke von Ambutech. Die gibt es ja mit einem Stoßdämpfer. Aufgrund der Stoßdämpfung würde ich sie vielleicht mal als SUV, als Stöcke fürs etwas gröbere Terrain bezeichnen. Außerdem hatten wir dieses Jahr ein Interview erstmals mit den Ruhrtal-Werkstätten rund um den Dürener Blindenlangstock. Den fand ich ziemlich massiv und stabil. Das ist dann vielleicht das Handwerkerauto der Ford Transit oder irgend sowas. Sehr stabil. Ja, und wenn ihr sehr viel wandern geht, dann nicht zu vergessen, wir haben auch eine geländegängige Raupe im Angebot, den All-Terrain Cane. Ein schwerer Stock, aber also wenn es euch da im Gebirge mal niederlegt mit dem Ding, ja, dann fängt er euch trotzdem auf, weil der hält echt etwas aus. Mein Tipp zu den Stöcken, ich finde, man kann ruhig auch mehrere Stöcke haben, wenn das irgendwie geht von der Verschreibung her oder man sich vielleicht einen Stock auch mal selbst gönnt. Ich zum Beispiel, ich habe einerseits den Io, mit dem gehe ich zum Büro oder auch wenn ich spazieren gehe. Wenn ich auf Reisen bin oder bei Arztterminen, dann nehme ich aber den Kommende mit, weil der ganz einfach sich sehr viel kleiner zusammenfalten lässt. Es gibt auch einige Situationen, in denen das ausziehbare Griffstück einen großen Vorteil bietet. Und ich habe außerdem auch noch zwei Kennzeichnungsstöcke. Auch das eine schöne Sache, wenn man mit Sehenden unterwegs ist. Hier kann ich die Zeigestöcke aus der Serie ZS von Kommende persönlich auch nur empfehlen. Die sind ganz ähnlich wie die Telefaltstöcke, nur ohne ausziehbares Element, haben etwas dünnere Rohre, haben auch mehr Rohre. Sie sind siebenteilig, sodass man sie gut zusammenklappen kann. Und ja, ist einfach eine schöne Verarbeitung. Die Slimline-Stöcke von Ambutech sind günstiger im Preis, aber wirken auf mich mit ihrem Moosgummigriff und so weiter doch nicht ganz so hochwertig. Siebtens, klassische Hinderniswarner auf Laser-, Ultraschall- oder Radarbasis. Diverse Brillen zur Hinderniswarnung wurden vorgestellt, vor allem Tami von Lighthouse Tech aus der Schweiz oder auch die IC1 aus Italien. Alle Brillen sollen hübsch sein, versprechen zumindest die Hersteller, kann ich soweit nicht beurteilen. Getragen haben sie sich jedenfalls insofern ganz angenehm, wobei ich sie ja auch niemals länger als vielleicht 5 bis 10 Minuten auf der Nase hatte. Bei allen Brillen sind auf jeden Fall beide Bügel gleich schwer, das macht es schon mal etwas einfacher, diese Dinger auch länger zu tragen. Technisch interessant bei Tami finde ich, dass die Hinderniswarnung auf Radarwellen basiert. Radar, das sind elektromagnetische Wellen, während Ultraschall dagegen auf für das menschliche Ohr unhörbaren Tönen basiert. Rein technisch bietet Radar wohl einige Vorteile bei der Reaktionsgeschwindigkeit und so weiter, habe ich zumindest mal allgemein im Internet gelesen. Warum man sich jetzt bei dem Produkt für Radar tatsächlich entschieden hat und nicht zum Beispiel für Laser, das habe ich dem Hersteller im Nachgang zur SideCity noch gefragt, aber leider keine Antwort bekommen. Fast schon erschreckend fand ich bei den Brillen, dass beide offenbar nicht darauf reagieren, wenn rechts von einem eine Wand ist. Das könnte man ja unter Umständen rausfiltern. Aber beide Hersteller haben im Interview gesagt, dass man dann trotzdem das als Hindernis angezeigt bekommt, obwohl man vielleicht einen halben Meter von dieser Wand entfernt läuft. Bei Tami von Lighthouse erfolgt der Hinweis auf Hindernisse via Vibration. Die war teilweise noch sehr stark für meine persönliche Empfindung. Aber das lässt sich ja unter Umständen jetzt in der finalen Version noch angleichen. Außerdem erschien mir die Entfernung, in der Hindernisse detektiert werden, mit 1,75 Meter doch sehr, sehr kurz. Also da muss man schon ziemlich langsam unterwegs sein. Das hat ja auch der Mitarbeiter zugegeben, dass das nichts für Leute ist, die schnell unterwegs sind. Rango dagegen ist ein Gerät, das man nicht auf der Nasenspitze trägt, sondern am Stock montieren muss. Und auch hier erfolgt dann eine Warnung vor Hindernissen. Rango hat als einzige im Interview darauf hingewiesen, auf meine Nachfrage, dass Sachen, die kein Hindernis sind, herausgefiltert werden. Wenn man also zum Beispiel nah an einer Wand entlang gibt, erfolgt keine Warnung. Oder auch wenn eine Person vor einem in gleicher Geschwindigkeit herläuft, soll Rango auch still bleiben. Nachteil bei einem Gerät wie Rango auf jeden Fall, dass man es wie gesagt an den Stock schrauben muss und dadurch der Stock auch schwerer wird. Mit 2,5 Metern ist die Entfernung, in der Hindernisse bemerkt werden, auch nicht so besonders hoch. 2,50 Meter klingt erstmal relativ viel oder auch 1,75 Meter, aber naja, wenn man da schnell unterwegs ist, muss man ja auch noch ein bisschen Zeit und Wegstrecke mit einplanen, bis man auf die Vibration bzw. bei Rango auf die akustische Info auf ein Hindernis tatsächlich reagiert. Und dann ist man auch schon wieder einen halben Meter oder Meter weiter, je nachdem wie schnell man unterwegs ist. Also somit, ja, also ich bin ein schneller Geher, bin es aber auch schon seit Kindesbeinen sozusagen angewöhnt, mehr oder weniger blind durchs Leben zu laufen. Für mich wären, glaube ich, beide Geräte nichts, weil ich eine weitere Entfernung bräuchte. Interessant fand ich bei Rango auch die Antwort auf meine Nachfrage, warum man eigentlich auf Ultraschall setzt und nicht auf moderne Kameratechnik. Da hatte der Mitarbeiter erklärt, dass Kameras nun mal keine Hindernisse aus Glas detektieren können. Ja gut, das ist natürlich ein Stück weit ein Problem, wenn man jetzt zum Beispiel auf ein gläsernes Buswartehäuschen zuläuft. Außerdem wies er auf den wesentlich höheren Akkuverbrauch hin. Mit Ultraschall lässt sich eine längere Akkulaufzeit realisieren. Finde ich soweit einleuchtend und eine interessante Erklärung. Eine ähnliche gab es auch in einem E-Mail-Verlauf mit WeWalk. WeWalk haben wir dieses Jahr nicht interviewt, aber ich stand mit denen vorab auch in Austausch. Ein ganz ähnliches Produkt wie Rango ist der Stock aus Frankreich iCane. Im Unterschied zu Rango warnt dieser aber nicht über einen Kopfhörer mit Audiotönen, sondern durch Vibration. Man braucht also keinen Kopfhörer und muss den auch nicht ständig aufladen oder wie bei Rango mit dem Gerät koppeln. Scheint mir erstmal recht attraktiv zu sein, dass man den iCane einfach nur einschalten muss und direkt loslegen kann. iCane weist im Vergleich zu Rango nicht darauf hin, ob sich Hindernisse rechts oder links befinden. iCane punktet dafür damit, dass es darauf hinweist, ob Hindernisse oben oder unten sich befinden. Toll auf jeden Fall bei diesem Produkt, dass ein Blinder sich das Ganze überlegt hat und diese Idee dann in die Realität umgesetzt hat. Bei manchen Produkten hat man ja schon immer so den Eindruck, dass es halt eher so IT-Nerds sind, die eigentlich noch nie einen Blinden vorher gesehen hatten. 161 Gramm soll das iCane-Modul wiegen, das wird also an den Stock geschraubt. Klingt auch erstmal nicht so viel, aber wenn man bedenkt, dass der IO auch nur so 180 bis 200 Gramm ungefähr wiegt, dann merkt man schon, dass der Stock dadurch fast doppelt so schwer wird. Hindernisse können beim iCane in bis zu 12 Meter Entfernung erkannt werden. Das finde ich cool und großartig. 1.800 € wurde als Preis genannt. Das erscheint erstmal teuer, zumal dann in Deutschland ja nochmal Steuer und die Krankenkassenzulassung und Vertriebskosten und so weiter dazukommen. Also sollte es iCane jemals nach Deutschland schaffen, wird man das gute Stück vermutlich nicht unter 3.000 € bekommen können. Da stellt sich mir fast schon wieder die Frage, ob man nicht vom WeWalk mehr hat, der ja zusätzlich noch mit Navigation und einem Sprachassistenten, KI und so weiter punktet. Andererseits arbeitet der WeWalk mit Ultraschallsensoren, die vermutlich etwas günstiger sind. Der iCane dagegen nutzt LiDAR-Sensoren, also Lasersensoren, wie man sie auch in den iPhone Pro-Modellen findet. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das trotzdem nicht überteuert ist, der Preis von iCane, da gute Lasersensoren auch ihren Preis haben. Das ging auch aus dem Interview mit Sound Reasoning hervor. Die genauen Selbstkosten kennen wir halt nicht. Es ist immer schwierig zu sagen, ob was teuer oder günstig ist. Sound Reasoning, ja, gerade schon gefallen. Das ist ein Laser-Hindernis-Warngerät, das man in der Hand halten kann und an das man einen Kopfhörer anschließen muss. Auch das mit einem Warnbereich von 12 Metern. bin ich ehrlich gesagt persönlich recht skeptisch, ob sich das durchsetzt. Wir haben ja eh schon immer eine Hand mit einem Blindenstock belegt und dann soll man da noch so ein zweites Gerät mit in die Hand nehmen. So deutliche Unterschiede gab es bei den Sachen, die da detektiert worden sind, außerdem auch nicht. Also, ich weiß nicht so recht, ob sich das durchsetzen kann. Mein Fazit zu all diesen Hinderniswarnern auf jeden Fall, egal ob Tami, IC1, Rango, iCane, V-Walk oder eben auch Sound Reasoning, es ist interessant, dass es so viele Hinderniswarner gibt. Es ist halt immer die Frage, was man möchte. Läuft man eher schnell oder langsam? Möchte man das zusätzliche Gerät mit sich herumtragen und sich auch immer um Sachen wie Akkuladen kümmern? Und möchte man lieber Vibration oder einen Ton zur Warnung? Fraglich ist es, denke ich, für Geburtsblinde ein Stück weit, denn ich zumindest kann viele Hindernisse auch mit meinen Ohren wahrnehmen. Da brauche ich gar nicht unbedingt so einen Hinderniswarner. Und wenn da mal ein kleiner Ast meinen Kopf streift, dann finde ich das auch nicht so tragisch. Es sei denn, er ist nach Regenguss total nass. Späterblindete, ja, die profitieren dann vielleicht schon wieder mehr von solchen Warngeräten. In Sideviews werden wir solche Geräte jedenfalls nicht großartig weiter testen, denn es ist verdammt schwer, die alle miteinander zu vergleichen und wie schon gerade erwähnt, das, was man möchte und was einem wichtig ist, das differiert sehr, sehr stark von Person zu Person. Deshalb testet am besten selbst solche Geräte auf der SideCity oder manche wie Tami sind jetzt auch bei Reinecker erhältlich. Ansonsten noch kurz zu den Hinderniswarnern. V-Walk haben wir gerade schon angesprochen. Ein smarter Blindenstock, der unter anderem eine Hinderniswarnung mit anbietet. Es gibt noch die Fledermaus von der Firma Synfon. Den InnoMake Clip gibt es bei FeelSpace. Den hatten wir auch schon mal getestet in einem Podcast-Beitrag. Und von CareTech müsste es auch noch den Independent geben. Einige Produkte dagegen sind vom Markt anscheinend verschwunden, darunter das Sonoband, das Gaudiobeimer verkauft hat oder auch die Hinderniswarnschuhe von Tech Innovation aus Österreich und auch vom Bassclip habe ich schon lange nichts mehr gehört. Achtens, Hinderniswarnung und Mobilitätshilfen mit Kameratechnik. Da sprechen wir erstmal über ein aus meiner Sicht sehr spannendes Produkt, CupX vom Hersteller Capsys. Capsys, das war auch der Hersteller, der vor, ach bestimmt schon 15, fast 20 Jahren mit dem ersten Fußgängernavigationssystem für Blinde von sich reden machte. Captain hieß das. Wobei genau genommen war der Tracker von Humanware noch früher dran, aber der war damals ja völlig unbezahlbar. Im Beitrag zu CupX habe ich das Gerät mal als Brillengerät bezeichnet. Das ist allerdings falsch, das möchte ich nochmal korrigieren. Es schaut weniger aus wie eine Brille, sondern mehr wie ein Headset. Es hat also auf der Rückseite am Kopf entlang einen Bügel. Vorne an den Ohren hängt man sich dann zwei Kopfhörer drüber. Es sind keine Knochenleitungskopfhörer, sondern normale Kopfhörer. Der Unterschied zu einem gewöhnlichen Headset ist dann noch, dass der rechte Bügel noch über das Ohr weiter nach vorne geführt wird, denn dort schaut eine Kamera hervor. Die muss natürlich etwas weiter vorne angebracht sein, sonst würde sie, wenn sie nach links blickt, nur die Schläfe ins Visier nehmen. Das Gerät war extrem leicht, hat sich super getragen aus meiner Sicht. Liegt sicherlich auch daran, dass die Rechenpower nicht direkt im Gerät verbaut ist. Man braucht eine extra Recheneinheit, ungefähr so groß wie vielleicht zwei oder drei iPhones übereinander gelegt. Und immerhin, man verbindet die via Funk mit der Brille. Somit hat man einerseits zwar zwei Geräte, die man aufladen muss, sich um den Akku kümmern muss, aber die Brille wird leicht. Und dadurch, dass die Rechnerbox irgendwo im Rucksack, in der Jackentasche oder sonst wo sein kann und man kein baumelndes Kabel hat, ist das, finde ich, völlig in Ordnung. Die Brille Nira, mit der man noch etwas mehr können soll als nur Hindernisse erkennen, die hatte zum Beispiel auch so eine Rechenbox, die musste man aber mit einem Kabel verbinden und immer direkt irgendwo am Körper unterbringen. CapX soll völlig ohne App funktionieren, dadurch wird es selbstverständlich besonders interessant für Seniorinnen und Senioren, die nicht so iPhone-affin sind und die vielleicht selbst das Blindshell Classic nicht haben möchten. Wie dann Funktionen wie zum Beispiel Szenenbeschreibung realisiert werden, das weiß ich nicht so genau, ob das überhaupt kommt oder gar nicht erst zur Verfügung gestellt wird, denn spätestens dann braucht das Gerät ja eine Internetverbindung und ich kann mir nicht vorstellen, dass eine SIM-Karte in die Rechnerbox eingelegt werden kann. Vielleicht gibt es dann aber doch noch eine App, so genau habe ich das nicht in Erfahrung gebracht. Spannend auf jeden Fall vom Ansatz her, dass nicht die Hindernisse angesagt werden sollen, sondern der freie Weg. Wenn man das Gehgeräusch hört, dann soll man also laufen. Wenn man ein anderes Geräusch hört, dann unter Umständen den Weg etwas anders einschlagen. Der Haken an der Sache momentan noch, dass auf der Side City nur ein absoluter Prototyp zu sehen war. Töne konnte man nur auslösen, wenn man diese irgendwie mit einem Computer und einem Simulationsprogramm verbunden hat. Grundsätzlich denke ich, dass das Gerät ein großes Potenzial hat. Die Sache, dass der freie Weg angezeigt wird, ist interessant. Das Headset ist wirklich sehr leicht und dass es auch völlig ohne App offline funktionieren kann, das kommt sicherlich älteren Menschen auch sehr entgegen. Biped war dieses Jahr dagegen nicht mehr mit einem eigenen Stand vertreten. Da hatten wir vor 2 Jahren ein sehr ausführliches Interview auf der Side City. Das ist auch ein Hinderniswarngerät, basierend auf Kameras. Man muss das sich allerdings von hinten her um den Hals legen. Auf der einen Schulter liegt dann der Computer, in der Mitte am Nacken das Akku-Pack und rechts, ich glaube es war zumindest rechts, befindet sich dann die Kamera. Diese Kameratechnik ist auch selbstfahrenden Autos eines japanischen Herstellers entnommen. Ich denke mir, so vom Prinzip her soll das ungefähr das gleiche tun wie auch CupX, wobei Biped auf Hindernisse hinweist und durch verschiedene Töne auch deutlich machen soll, welches Hindernis vor einem ist. Also ob Mülleimer, Auto oder solche Dinge eben. Auf alle Fälle ist dieses Gerät im Vergleich zu CupX natürlich sehr viel größer und schwerer. Es wird zwar ein Rucksack mitgeliefert, aber mal eben schnell verstauen unterwegs ist dann wahrscheinlich auch schwierig, denn man hat ja oftmals schon einen anderen Rucksack bei sich und naja, da müsste man extra nur diesen Rucksack vom Biped mitnehmen, um es gut verstauen zu können. Außerdem ist wohl ein Lüfter verbaut, der auch im Betrieb immer wieder mal, je nach Umgebung, gut zu hören ist. Da rattert es dann also ordentlich auf der Schulter. Stefan Merck hat in einem seiner letzten Podcasts auf www.merckst.de das Biped getestet. Er kam zu dem Schluss, dass das Gerät links und rechts verwechselt, oftmals falsche Warnungen ausgibt, Hindernisse nicht erkennt und auch die Navigation war recht unpräzise. Ja, für ein Gerät mit so viel Spezialtechnik bei diesem Gewicht und auch dem Preis sollte das durchaus besser funktionieren. Es gibt allerdings auch einen englischsprachigen Podcast von einem sehr lustig sprechenden Schotten in englischer Sprache. NoahCast heißt der. Also das Ding heißt ja eigentlich Biped Noah für Navigation, Orientation und A für, ja, vermutlich künstliche Intelligenz. Jedenfalls, der beurteilt das Gerät wesentlich positiver. Ob der einfach ein besseres Gerät hatte oder einen anderen Softwarestand, was weiß ich, ich kann es nicht sagen. NoahCast und der Podcast von merkst.de, da könnt ihr euch jedenfalls einen Eindruck selbst verschaffen. Ansonsten gilt auch hier wieder, einfach mal selber testen und ausprobieren, ob das was für einen ist. Einen deutschen Händler gibt es allerdings momentan noch nicht. Das iPhone ist für uns ein wichtiges Hilfsmittel und wird jetzt auch zur Hinderniswarnung entdeckt. Da hatten wir ja schon mal sehr ausführlich die App Smart Eyes vorgestellt. Im Dezember gab es da einen ausführlichen Testbericht bei SideViews und dieses Mal auf der Side City auch ein kurzes Interview. Neu auf der Side City und auch für mich neu war der Hersteller Visionary Steps. Diese App soll einen auch zu verschiedenen Dingen im Raum leiten können, indem man sogar per Sprachbefehl sagt, was sie suchen soll. Das hat auf der Messe auch gut funktioniert, auch wenn ich doch ja relativ lang gebraucht habe, mich da reinzuhören und zurechtzufinden. Für meine Begriffe redet die App einfach noch sehr, sehr viel und müsste vielleicht auch manchmal ein bisschen genauer sein, wie weit man sich drehen muss. Trotzdem sehr spannend, dass sowas heute schon möglich ist und auch von den Entfernungen her anscheinend ungefähr hinhaut. Sind wir mal gespannt, was da draus wird. Der Preis soll ja absichtlich niedrig gehalten werden, damit man es einfach auch mal ja so spontan einsetzen kann. Vielleicht kommt sogar auch ein Abrechnungsmodell, wo man pro Navigation bezahlen muss. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird und ob man sich das Ganze irgendwann auch dann tatsächlich ohne ein Rezept, ohne Krankenkasse leisten kann. Interessant außerdem bei Visionary Steps auch, dass es ohne iPhone Pro funktionieren soll. Für Smart Eyes braucht man ja momentan noch ein Pro-Modell, damit dieser Laser-LiDAR-Scanner integriert ist. Ja, ein Navigationssystem für Innenräume und teilweise auch nur dann, wenn schon eine Karte hinterlegt worden ist, sind Contact und Orion, haben anscheinend beide ähnliche Ansätze. Cool auf jeden Fall, dass man keine Beacons braucht, die dann vielleicht doch oftmals fehleranfällig sind oder dem Gerät doch nicht so genau sagen, wo es sich befindet. Gerade Contact, das würde ich gerne mal in freier Wildbahn testen und hoffe sehr, dass ich irgendwann mal an einen Ort komme, wo es das gibt und ich das vor allem dann auch bemerke, dass es das dort gibt. Das ist, finde ich, ja immer noch ein großes, großes Problem. Es gibt so viele unzählige Navigations-Apps für Innenräume. Man bekommt das unter Umständen gar nicht mit, dass für diesen Ort etwas angeboten wird, geschweige denn auf welcher technischen Basis. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich Contact schwer tun könnte in Einkaufszentren, denn Geschäfte ändern ja doch häufig ihr Aussehen. Es gibt sogar Einkaufszentren, die die Geschäftseigentümer verpflichten, alle 3 bis 5 Jahre ihr Geschäft völlig neu zu gestalten. Also ich könnte mir vorstellen, dass Contact dann auch nur funktionieren würde, wenn wirklich einmal im Jahr oder so ein Techniker mal vorbeikommt und neue visuelle Punkte für die Indoor-Navigation aufnimmt. 9. Braillezeilen. Und da gibt es erstmal etwas über die Arbeitsplatz-Braillezeilen. Der Markt für Arbeitsplatz-Braillezeilen ist ja ein bisschen dünner geworden, nachdem Humanware die Humanware Brilliant B80 nicht mehr herstellt. Insbesondere kleinere Firmen haben die sehr gern verkauft. Ich habe übrigens auch eine und bin damit sehr zufrieden. Solides Metallgehäuse, relativ klein, 8 Daumentasten und gut ist. Kleinere Firmen tun sich manchmal schwer, 80er Braillezeilen vom Papenmeier zu verkaufen. Hedo baut noch 80er Zeilen, die spielen aber auch eine eher kleine Rolle auf dem deutschen Markt, glaube ich. Es gibt noch die Focus Braillezeilen aus den USA, aber das ist natürlich auch so ein bisschen ein Punkt. Was macht Trump? Werden irgendwann auch fiese Zölle auf Blindenhilfsmittel erhoben und so weiter. Da kommt es gerade zurecht, dass Protag als eher kleine bis mittelgroße Firma mit neuen Arbeitsplatz-Braillezeilen um die Ecke kommt. Genau genommen haben sie eine ganze Braillezeilen-Serie von Eurobrail aus Frankreich ins Sortiment aufgenommen. Es gibt eine 20er, eine 40er, 64er und 80er. 4 Modelle also und teilweise kann man sogar wählen, ob man eine Braille-Tastatur möchte mit interner Intelligenz oder einfach nur die Zeile als solches ohne viel internen Schnickschnack. Beim Interview mit Protag konnte ich mir die 20er, 40er und 80er anschauen, alle also außer der 64er. Und wie ist nun mein Eindruck? Insgesamt scheinen mir die 20er und die 40er doch ein kleines bisschen klobiger zu sein als vergleichbare Geräte. Die Dicke liegt bei 2,7 cm. Andere Geräte, ja, haben vielleicht so 2,3 cm. Da wollen wir mal nicht kleinig sein, das fällt jetzt nicht so unmittelbar auf. Aber die Dicke ist halt doch eher so, wie zum Beispiel eine Braillex Trio oder eine Braille Edge zum Beispiel war. Die Technik braucht auf jeden Fall Platz. Das ist natürlich auch immer eine Sache, die man beachten muss. Alle Modelle sind außerdem in der Breite ein bisschen größer als normale Geräte. Das liegt daran, dass sich am Zeilenauslauf links und rechts ein Cursorkreuz befindet. Pfeil rechts, Pfeil links, oben runter und insbesondere Pfeil links und rechts braucht halt doch ein bisschen Platz am Gehäuse. Wenn ich die kleineren Braillezeilen vergleiche, dann muss man wahrscheinlich schon feststellen, dass HIMS den Platz am besten ausnutzt. Ich habe mal das Volumen der 20er Euro Braille B-Note und vom BrailleSense Mini ausgerechnet und da kommt dann raus, dass das BrailleSense 6 Mini doch etwa 30% weniger groß ist als das B-Note 20. Aber klar, das ist natürlich nicht der entscheidende Faktor. Das B-Note macht trotzdem einen sehr kompakten und schönen Eindruck. Bei HIMS hat man zwar vielleicht ein leicht kompakteres Gerät, aber er kauft sich dafür wieder das Problem mit schnell veraltenden Android-Betriebssystemen. Und HIMS hat auch heute einen, wie ich immer wieder finde, doch ziemlich hohen Preis. Das ist kein Billigheimer. Da hat man mit einem B-Note 20 einerseits nicht so viele Möglichkeiten wie mit einem BrailleSense, andererseits aber mehr als mit einer Humanware BI20X und das Ganze zu einem eher mittleren und guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie halt immer im Leben, man muss sich überlegen, was einem wichtiger ist, was einem was wert ist. Bei ProTag jedenfalls habt ihr jetzt eine sehr große Auswahl an kleinen mobilen Braillezeilen. BrailleSense 6 Mini, das B-Notes 20X, die Humanware BI 20X und auch die Focus 14 5. Generation Braillezeilen sind bei ProTag erhältlich. Kann man sich bei Bedarf in Nürnberg, Stuttgart und Marburg anschauen und dann hat man die Qual der Wahl. Von den B-Notes hat mir übrigens am besten die 80er-Zeile gefallen, denn die hat ein Metallgehäuse, die anderen haben ein Plastikgehäuse und sie ist auch nur 1,8 cm dick, die anderen lagen ja so bei 2,7. Das ist also ausgesprochen dünn, macht eine schöne Figur mit dem Metallgehäuse und wirkt einfach schlicht und solide. Dadurch, dass sie vorne keine Daumentasten hat, kann man sie auch gut hinter die Tastatur legen. Für den einen oder anderen mag das ein gewisser Vorteil sein. Außerdem finde ich auch das Cursor-Routing spannend. Ich habe extra selbst mal relativ viel auf dem Ding gelesen, um zu schauen. Und ich konnte das Weiterschalten durch Drücken des Cursor-Routings mit dem Mittelfinger immer sehr schön auslösen. Helptech, auch die hatten etwas Neues im Angebot, ist nur kaum aufgefallen, weil sie einfach letztes Jahr mit dem Activator Pro schon so überrascht haben, dass es fast ein bisschen unterging, dass es den jetzt auch mit 64 anstatt nur 80 Stellen gibt. Mit 64 ist das Ganze dann ungefähr genauso lang wie eine Computertastatur, ist also insgesamt etwas kompakter und macht sich auf einem etwas kleineren Schreibtisch sicherlich sehr schön. Auch gut, dass der 40er Activator jetzt eine neue Firmware hat und auch von diesen neuen Funktionen wie der Splittbarkeit, der Teilbarkeit der Braillezeile profitiert. Außerdem hat er leisere Tasten bekommen. Wenn ihr euch das Interview aus 2023 anhört, dann bekommt ihr zwar einen sehr ausführlichen Eindruck vom Activator mit 40 Stellen, aber man hört dann schon, dass es ja durchaus lautere Schreibgeräusche von sich gibt als zum Beispiel eine Notebook-Tastatur. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Am Rande sei aber noch erwähnt, was halt mit dem 40er Activator nicht geht, ist ihn umzuhängen. Dann würde ja diese Klapptastatur sich automatisch aufklappen. Der Activator 40 ist also nichts, um damit im Stehen arbeiten zu können. Es ist doch eher ein Schreibtischgerät. Und dann haben sie uns ja noch richtig Lust dieses Jahr gemacht aufs nächste Jahr. Wir hören noch mal kurz rein.
Wenn jemand heutzutage eine neue Braillezeile hat, dann hört man sich vielleicht an, okay, was sind die Anforderungen von dem? Und man stellt ihm dann drei mögliche Optionen zur Verfügung. Und da haben wir uns die Frage gestellt, muss das tatsächlich so sein, dass dann der Kunde sich aussuchen soll, welche passt für ihn am besten? Gibt es da nicht eventuell einen anderen, einen cleveren Ansatz, um zu sagen, hier hast du genau das, was du möchtest? Das ist jetzt zugegebenermaßen ein bisschen vage, aber wer dann so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, kann sich vielleicht vorstellen, auf was das dann hinausläuft und mit was wir dann hier auf der Seite CD2026 aufschlagen werden.
Ja, da dürfen wir also sehr gespannt sein. Man findet inzwischen auch im Internet schon etwas. MyBraille heißt wohl das neue Produkt. Wer ein bisschen findig ist, findet schon die ersten Infos dazu. Sprechen wir schließlich noch über Papenmeier und die Braillex Flow. Papenmeier, ein großer Ausstatter von Krankenkassen für den Privatbereich also, aber auch von Braillezeilen für den Arbeitsplatz. Und das finde ich schon ein bisschen bedauerlich, dass 12 Jahre lang keine neuen Braille-Produkte erschienen sind. Aber gut, dem wurde teilweise auch ein bisschen blöd mitgespielt mit Mitarbeitern, die verstorben sind und Sachen, die sich verzögert haben. Jetzt endlich nach 12 Jahren, Zeit ist es geworden, eine neue Braillezeile. Braillex Flow Plus 40, der Name. Marco Brechmann hat sich nicht so genau geäußert, ob es davon vielleicht auch mal eine 20er gibt, aber nachdem 40 im Produktnamen steckt, könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwann auch noch eine andere Variante davon geben wird. Positiv finde ich, dass die Navigationsleiste jetzt schräg eingebaut ist. Ich hatte bei den dünneren Geräten wie Braillex C immer ein bisschen so das Hindernis, dass meine doch großen, dicken Finger auf der Tischplatte schleifen, wenn ich die Leiste bedienen möchte. Das lässt sich jetzt vermeiden, indem die Leiste eben schräg eingebaut ist. Auch interessant finde ich das RTOS-Betriebssystem. Es scheint dann also so zu sein, dass dieses Gerät immer schnell einsatzbereit ist und auch im ausgeschalteten Zustand nicht ständig Strom zieht. Das ist ja bei Geräten wie dem BraillSense schon manchmal ein bisschen nervig. Entweder man hat es im Standby, dann ist es ein paar Tagen leer, oder man muss es ganz runterfahren, dann hat man aber eine gewisse Startzeit, wenn man es wieder einsatzbereit haben möchte. Von daher finde ich Breitseilen, die sich schnell ein- und ausschalten lassen und auch im Standby wenig Strom verbrauchen, immer spannend. Helptech ist ja auch so eine Marke, die lange Akkulaufzeit und kurze Ein- und Ausschaltzeiten hervorragend hinbekommen. Bedauerlich finde ich, dass es momentan noch keine Kurzschriftübersetzung für die Breilex Flow gibt. Ich finde, eine so große Firma wie Papenmeier, die Breitechnik liebt und herstellt, die sollte unbedingt auch eine RTFC-Kurzschriftübersetzung haben. Es gibt ja fast nur noch die Focus-Breilzeilen, die noch keine Echtzeit-Kurzschriftübersetzung haben. Selbst Helptech bekommt das jetzt seit 2023 in seinen Geräten hin und dann sollte das für Papenmeier auf jeden Fall auch möglich sein. Fraglich für mich auch, warum man das Gehäuse lackiert hat. Ich finde ja eigentlich, man könnte es einfach auch metallisch lassen. Und interessant, man kann ja bei Papenmeier dann wieder wählen, ob man seine Flow mit konkaven Modulkappen haben möchte oder mit einer glatten Braille-Lesefläche. Da ist mir wieder aufgefallen, dass ich links vom Modul 1 und rechts vom Modul 40 eine kleine Einbuchtung befindet. Wer also ein wirklich optisch durchdachtes und aus einem Guss gefertigtes Gerät haben möchte, der sollte die Breilex Flow unbedingt mit gewölbten Modulkappen kaufen. Dann passt das nämlich auch zum Rest vom Gehäuse. Ansonsten gibt es aber am Gehäuse aus meiner Sicht überhaupt nichts auszusetzen. Auch die aufgesetzte Breiltastatur schaut jetzt nicht mehr so kantig aus wie bei der Breilex Live. Da hat man ja so eine richtig harte Stufe zwischen der Breil-Schreibfläche und der nach unten gesetzten Breil-Lesefläche. Das ist jetzt alles sehr fließend geworden beim neuen Modell. Wenn ihr übrigens richtig konkave Module haben möchtet, dann kommt ihr trotzdem an Helptech nicht vorbei. Bei Papenmeier ist es so, dass wohl zwar die Moduloberfläche geschwungen ist, aber die Punkte an sich sind immer noch gerade verbaut. Bei Helptech hingegen ist die konkave Form schon direkt im Modul angelegt und entsprechend stärker ausgeprägt. Ja, sonstige Braillezeilen. Braille Emotion von HIMS haben wir letztes Jahr schon vorgestellt, gab es auch immer noch zu sehen. Kann interessant sein, wenn man schon im HIMS-Universum unterwegs ist, wenn man also zum Beispiel ein BrailleSense 6 hat. Ansonsten aus meiner Sicht, ja, das Gerät kann einiges, aber HIMS-typisch ist es halt auch nicht günstig. Eine 40er Braillezeile für fast 6.000 Euro ist dann einfach doch nochmal ein ganzes Stück teurer als zum Beispiel eine Humanware Brilliant BI40X. Abschließend noch zum Thema Breitseilen, das wollte Madeleine wissen. Nein, von der Focus 5. Generation gibt es nichts Neues, weder eine neue Software, noch dass eine Focus Version 6 angekündigt wäre. Ja, die Focus Breitseilen gibt es jetzt auch schon fast 10 Jahre, weitgehend unverändert von der Hardware her. Könnte man sich auch mal denken, dass ein großer Konzern wie Wispero hier mal nachlegt und etwas Neues auf den Markt bringt, zumal die Konkurrenz mit den Humanware Breitseilen und so weiter doch größer geworden ist. Aber weit gefehlt, auch auf der CSUN in Amerika hat man nichts gehört. Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr mal was Neues. Zehntens, Braille-Lernen, Braille-Flächendisplays. Zum Thema Braille-Lernen gab es ein paar Inputs aus dem Interview von Helptech, wiederhole ich hier nicht nochmal. Außerdem interessant dieses Jahr rein mechanisch das Braille-Doodle. Auf einer Seite kann man mit Magnetstiften Braille-Buchstaben darstellen, die andere Fläche lädt sozusagen zum freien Zeichnen ein. Eva wollte wissen, welcher Punktabstand eigentlich gewählt wurde auf dieser freien Zeichenfläche. Laut Internet beträgt der Punktabstand auf der Zeichenseite 6 mm von der Mitte des Punktes zur nächsten Punktmitte. 41 Spalten und 31 Zeilen ist außerdem das Punktraster. Das heißt, in dieser Zeichentafel sind über 1000 Stifte verbaut. Außerdem spannend, das neue DotPad X von Dot im unterhaltsamen Interview mit Elisabeth Ortelt vorgestellt. Cool finde ich hier persönlich tatsächlich, dass es sehr schnell aufbaut inzwischen. Das geht wirklich fix und man kann die Finger auch drauf lassen. Und der Preis hat sich nahezu halbiert. Das ist doch mal positiv, dass etwas besser wird und auch noch günstiger. Oftmals wird ja was zwar besser, aber eben auch teurer. Dem ganzen System fehlt aus meiner Sicht für effektive Textarbeit das Cursor-Routing. Das ist fast ein bisschen untergegangen. Dieses Gerät hat es nicht. Der Monarch von Humanware dagegen schon. Allerdings hat der wiederum noch die langsamen Dot-Punkte und es steht wohl ein bisschen in den Sternen, ob die schnelleren Punkte von Dot auch in den Monarch eingebaut werden können. beim DotPad X fehlt mir persönlich der SD-Kartensteckplatz. Könnte man da direkt Bücher reinladen und darstellen, dann wäre das ein super E-Book-Reader. So rein vom Format her und vom Lesefeeling wäre das interessant, damit auf dem Sofa zu sitzen. Jetzt muss man das Gerät allerdings doch immer noch mit einem iPhone koppeln und von dort aus die Bücher aufrufen. Finde ich ein bisschen, ja, nicht so komfortabel auf jeden Fall. NVDA soll jetzt ja eine direkte Ansteuerung für das DotPad haben, aber ob das ohne das erwähnte Cursor-Routing Spaß macht, das müsste man einfach einmal ausprobieren. 11. Nicht auf der Messe. Nicht im Ausstellerverzeichnis zu finden, aber wohl auf der Messe trotzdem unterwegs war der Freak van Welsenus von Hable. Hable One, das ist ja diese kleine Smartphone-Tastatur. Und zumindest in einem Newsletter war jetzt zu lesen, dass Hable mit einem neuen Produkt auf den Markt kommen möchte. Mit dem soll man Produkte taktil und akustisch unterscheiden können. Näheres weiß ich auch noch nicht. Außerdem wohl auch unterwegs auf der Messe für Händler und so weiter die Firma Bones. Nicht nur bezüglich des Milestone Daisy Players, sondern auch wegen Ping Pong. Ping Pong, das ist ja so ein Gerät, mit dem man Objekte finden können soll. Sowas wie diese kleinen Apple AirTags, nur dass man sie mit einer Fernbedienung ansprechen können soll. Ich hatte mich letztes Jahr am Stand von Iris Helpmädel über dieses Produkt unterhalten und jetzt gegen Herbst soll es wohl auch tatsächlich erhältlich sein. 12. Schlussworte. Ja, für mich fast schon befreiend, dass ich jetzt durch bin, denn ich muss ehrlich sagen, ja, im April, da bereite ich mich immer mit großem Engagement auf die Messe vor. Es macht Spaß, die Webseiten zu besuchen, Firmenkontakte aufzubauen, sich umzuhören, CSUN Podcasts anzuhören, was es also auf der amerikanischen Messe gibt. Und auf die Side City fahre ich da natürlich sehr, sehr gerne, auch wenn ich dann am zweiten Tag im Laufe des Nachmittags schon etwas müde, langsamer und nicht mehr ganz so fit und schnell und agil unterwegs bin. Und Freitag, naja gut, da ist es dann schon gut, dass dann irgendwann mal Mittag ist und Nachmittag und es rum ist. Die Konzentration lässt dann durchaus nach. Ich glaube, ich habe bei einem Interview auch einmal herzhaft in mich hineingegähnt und ich habe mir beim Schnitt gedacht, ich glaube, ich weiß, bei welchem Interview das war, denn der Interviewgast, der kommt da doch so ein bisschen ins Stocken. Aber ich verrate jetzt natürlich nicht, welches Interview mich ein bisschen gelangweilt hat. Nein, nein. Und es wäre vielleicht auch nicht so langweilig gewesen, wenn es nicht schon Freitagnachmittag gewesen wäre und ich, na, noch fitter gewesen wäre. Wie auch immer. Ja, dann kam dieser umfassende Schnitt eine Woche nach der Side City, ging's los und jetzt bis Ende Juli jeden Tag ein Interview. Das muss alles geschnitten, in der Lautstärke angepasst, übersetzt werden, Übersetzungen eingesprochen werden, Texte geschrieben und so weiter. 57 Episoden plus die beiden Abschlussepisoden. Zwischen haben wir Hochsommer, es waren Hitzewellen hier über Deutschland und ich muss sagen, es hat sich manchmal schon ziemlich hingezogen, gerade so ab Ende Juni. Da wurde es so langsam von der Motivation ja schon eine Bürde, immer wieder die Beiträge zu schneiden und online zu stellen. Ich mache das ja alles nicht hauptberuflich, sondern nebenbei, neben Familie und meinem eigentlichen Hauptberuf. Und naja, wenn ich jetzt noch die umfassenden Zusammenfassungen hier aus diesen zwei Episoden zusammenzähle, dann kommen wir wahrscheinlich am Ende auf rund 12 Stunden Audiomaterial von der Side City. Abschluss eben jetzt Ende Juli. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist vielleicht einerseits für mich viel, andererseits aber auch für viele Hörerinnen und Hörer. Wenn man sich so umhört, die Side City ist ja kaum noch präsent und kaum noch Thema. Andererseits kann ich diese ganzen Beiträge aber auch nicht schneller zur Verfügung stellen. Und ich weiß natürlich auch, dass es die richtigen Hardcore-Hörer unter euch gibt, die tatsächlich anscheinend jeden Tag sich die aktuellste Episode direkt anhören. Und dann natürlich auch einige Nachholer, die jetzt vielleicht im August gerade irgendwo am Strand hocken und sich durch diese Episoden wühlen und mich jetzt auch noch hören. Aber wie gesagt, ich denke, nächstes Jahr müssen wir mal gucken, dass wir diese ganzen Interviews vielleicht doch dann schon Anfang, Mitte Juli abschließen und ich vielleicht auch ein paar Firmen weniger interviewe. Über 50, das war jetzt schon heftig. Ich denke mal, ja, so wie 2019, da waren es glaube ich 36. Das würde es vielleicht auch noch tun. Ich sehe das ja teilweise auch an den Download-Zahlen, dass zum Beispiel zu 700 Hilfsmitteln oder zu dieser Access Suite, zu dieser Mathe-Software, die Downloads eher ein bisschen verhaltener sind. Vielleicht ist sowas in Zukunft auch entbehrlich. Und Dann hätte ich auf der Side City außerdem mehr Zeit, um mich mit euch zu treffen und ein bisschen auszutauschen. Das habe ich dieses Jahr erstmals etwas stärker initiiert als in den Vorjahren und ich fand es großartig. Ja, ich bin auf eine Gruppe von einer Bundesbehörde in Berlin gestoßen, mit denen habe ich was ausgemacht. Ich habe 2, 3 Kumpels, Bekannte, die ich sonst nur von WhatsApp kenne, in Frankfurt getroffen. Ich hatte den Vortrag beim Side City Forum und auch danach waren noch einige da. Also das ist eigentlich eine gute Sache gewesen, denn ich profitiere auch immer unheimlich davon, von euch zu hören, was euch so interessiert, wie ihr über diverse Hilfsmittel denkt, an welchen Ständen ihr wart, welche Hilfsmittel ihr auch privat nutzt, welche Gedanken ihr, welche Vor- und Nachteile ihr von verschiedenen Sachen seht. Das würde ich gerne nächstes Jahr ein bisschen ausbauen. Dieser ganze Austausch, der ist nützlich, aber schlägt sich nicht in Minuten produzierten Audiomaterials nieder, sozusagen. Teilt mir gern eure Gedanken mit, teilt mir mit, was euch an Side-News gefallen hat, was ihr euch nächstes Jahr wünschen würdet, was vielleicht dieses Jahr an Interviews auch verzichtbar gewesen wäre, wie ihr es nächstes Jahr gerne hättet und ja, dann gucken wir einfach mal, dass auch die Side-City-Berichterstattung nächstes Jahr für jeden etwas bereithält und einerseits euch großen Nutzen bringt, andererseits vielleicht aber etwas schneller zum Ziel kommt und mich dann auch ein bisschen entlastet, so dass ich nicht in der allergrößten Hitze im Juli hier noch sitzen muss. Das war irgendwie noch cooler, als die Side City 3, 4 Wochen früher stattgefunden hatte. Da sind wir nicht so in den Sommer reingekommen. Wie geht's mit Sideviews an sich weiter? Natürlich geht es weiter, nicht erst bei der nächsten Side City, sondern ich vermute mal so Mitte, Ende Oktober. So viel Zeit werde ich tatsächlich brauchen. August ist jetzt erstmal Pause angesagt. September muss ich mir erstmal wieder ein bisschen reinfinden, gucken, welche Testgeräte wir bekommen. Und ihr wisst ja, so ein Testbericht, der braucht auch Zeit. Ich bin eben kein YouTuber, der irgendwann ein paar Schachtel schnell aufreißt und dann sagt, ja, ja, das ist toll hier und schaut mal. Nein, bei uns hat das alles Hand und Fuß und dieses Hand und Fuß, das braucht halt auch ein bisschen, bis es fertig ist. Geplant ist auf jeden Fall nach wie vor immer noch der Testbericht eines Blindshell Classic 3. Ich hoffe, wir bekommen ja endlich mal eins, liebe Elisabeth. Und auch der VWalk Version 2 ist doch im Gespräch. Ich hoffe mal, über den Winter kriegen wir das auch noch hin. Außerdem stehe ich in Kontakt mit Craig von Unwired Things. Das war der Herr mit diesem Controller und den verschiedenen Haushaltshelfern. Ein interessanter Ansatz, wie ich finde, und es würde mich auch selber mal interessieren, wie sich sowas in der Praxis macht. Nicht Oberklasse Hightech, aber eben für den einen oder anderen vielleicht nützlich. Und darauf kommt es ja bei Sideviews auch an, auf Hilfsmittel, die nicht immer unbedingt exorbitant teuer sind, sondern einfach einem den Alltag im Kleinen auch erleichtern können und vom Budget her freundlich sind, sage ich mal. Wenn es euch bis Mitte, Ende Oktober langweilig wird, dann könnt ihr auch auf die Side City Homepage schauen, sidecity.net, denn die Side City GmbH will auch einen eigenen kleinen Podcast starten. Darin werden vor allem die Ausstellervorträge und Beiträge des Side City Forum veröffentlicht. Die gibt es momentan ja nur auf YouTube. Und weil YouTube nicht jedermanns Sache ist, gibt es das also jetzt auch alles bald als Podcast. Außerdem sollen im Podcast aber auch immer wieder mal einzelne Themen behandelt werden in Form von Interviews und so weiter. Ja, schauen wir einfach mal, was die da machen. Spannend auch nochmal zur Woche des Sehens, also so rund um den 15. Oktober. Da ist auch schon bekannt, dass die Side City hier ein paar Online-Vorträge zu technischen Themen anbieten möchte. Online also außerhalb des eigentlichen Side City-Termins. So gesehen wird es euch, glaube ich, nicht langweilig und ich glaube, es sind auch nicht so viele dabei, die schon alle 12 Stunden Audiomaterial zur Side City gehört haben. Und wenn doch, dann schaut gern auch mal nach, über was ich in den Jahren 2023 und 2024 berichtet habe. Da ist nämlich vieles auch immer noch aktuell. Ansonsten verabschiede ich euch jetzt in die Sommerpause von Sideviews. Hoffe, ihr seid bald wieder mit dabei. Und bitte, ja, schreibt mir gerne eure Meinungen zur Side-City-Berichterstattung in diesem Jahr, was ihr euch wünschen würdet, was man noch ändern könnte. Gerne alles an christian.stahlberg@bbsb.org oder wenn ihr wisst, wie man Sideviews schreibt, dann auch an sideviews@bbsb.org. Kommt unter beiden Adressen an. Und damit schließe ich jetzt feierlich endgültig die SideCity-Berichterstattung 2025. Macht's gut. Tschüss.